Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien hofft auf EU-Unterstützung zur Verwirklichung der palästinensischen Unabhängigkeit. Die Beschleunigung der Impfung sollte das Wirtschaftswachstum um 4-5% fördern. Botschafter von Marokko schlägt die Provinzpartnerschaft vor, um die Beziehungen zu stärken. Indonesische Regierung storniert Abfahrt der Hajj-Pilger 2021. Rumänische Delegation und der Gouverneur von Zentral Kalimantan diskutieren über Wettermodifikationstechnologie. Indonesischer Bezirk Kapuas Hulu und Deutschland beliefern weiterhin die Weltmärkte. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi drückte ihre Hoffnung gegenüber der Europäischen Union aus, die Unabhängigkeit Palästinas zu unterstützen und zu verwirklichen. Dies teilte Außenministerin Retno bei einem Treffen mit dem Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell am Mittwoch in Jakarta mit. Es ist fast 2 Wochen, dass zwischen Israel und den palästinensischen Widerstandsgruppen ein Waffenstillstand erreicht wurde, der die neuesten Kampf zwischen den beiden Seiten im Gazastreifen beendete. Außenministerin Retno betonte, wie wichtig es sei, ein erneutes Auftreten des Gewaltspirale zu verhindern, indem das Hauptproblem gelöst werde, nämlich die Beendigung der israelischen Besetzung auf Palästina durch glaubwürdige Verhandlungen zur Verwirklichung der palästinensischen Unabhängigkeit auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung und international vereinbarter Parameter. In gleicher Sichtweise zur Zwei-Staaten-Lösung hofft Josep Borrell, dass das Prinzip nicht nur rhetorisch wiederholt, sondern in konkretes Handeln umgesetzt werden muss. Das Wirtschaftswachstum Indonesiens kann durch die Beschleunigung der Impfung bis zum Ende dieses Jahres wieder um 4-5% wachsen. Das sagte der Minister für Staatsbetriebe, BUMN-Vorsitzender des Ausschusses für den Umgang mit Covid-19 und die nationale wirtschaftliche Erholung, Erick Thohir, bei einer Online-Pressekonferenz in Jakarta. Der Minister sagte auch, dass Impfungen ein strategischer Durchbruch oder ein Spielveränderer seien. Aber Impfungen können ohne Unterstützung durch ein diszipliniertes Protokoll über die öffentliche Gesundheit nicht nachhaltig sein. Erik und das Ministerium für Staatsunternehmen sind ebenfalls optimistisch über die Unterstützung, die das indonesische Parlament, die Zentral- und Kommunalverwaltungen geleistet haben, insbesondere die Unterstützung des Privatsektors, dass die nationale wirtschaftliche Erholung besser verläuft. Er riet auch allen Parteien, weiterhin Informationen darüber zu verbreiten, wie wichtig es ist, eine Disziplin von Gesundheitsprotokollen für sich selbst durchzuführen. Der marokkanische Botschafter in Indonesien, Owadia Benabdella, schlug die Provinzpartnerschaft vor, um die Beziehungen zwischen Indonesien und Marokko zu stärken. Er legte den Vorschlag bei seinem Treffen mit dem Vorsitzenden des Indonesischen Regionalen Repräsentantenrates DPD, AA Lanyala Mahmud Mataliti, am Donnerstag, dem 3. Juni in Jakarta vor. Botschafter Owadia Benabdella sagte, dass die Zusammenarbeit auf Provinzebene zwischen Marokko und Indonesien fortgesetzt werden muss. Darüber hinaus hat der König von Marokko zu diesem Zeitpunkt mehreren Provinzen seines Landes weitgehende Autonomie gewährt. Owadia Benabdella erwähnte auch, dass Marokko über einen umfassenden Handelszugang verfügt, unter anderem in den Nahen Osten, Afrika und Europa. Darüber hinaus ist Marokko auch einer der Hersteller von Phosphatdüngern, die für die Ernährungssicherheit von großer Bedeutung sind. Der DPD-Vorsitzende AA Lanyala begrüßte die vom marokkanischen Botschafter vorgeschlagene Idee einer Zusammenarbeit auf Provinzebene in den beiden Ländern. Um das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern zu erhöhen, hat der Indonesische Regionalen Repräsentantenrat DPD auch auf den Abschluss der Verhandlungen über das Präferenzhandelsabkommen gedrängt, damit die Geschäftsleute aus beiden Ländern nicht durch Zollfragen behindert werden. Die Regierung hat über das Religionsministerium beschlossen, die Abreise der indonesischen Pilger abzusagen. Um die Wallfahrt im Jahr 1442 Hijri oder 2021 nach Christus durchzuführen. Dies teilte der Religionsminister Yaqut Khalil Komas in seiner online übertragenen Pressekonferenz am Donnerstag, dem 3. Juni mit. Zuvor sagte auch Religionsminister Yaqut Khalil Komas, dass die Regierung bis Mittwoch keine Gewissheit über die Durchführung der Wallfahrt erhalten habe. Die Frist für die Schließung der saudi-arabischen Flughäfen ist der 4. Juli 2021. Unterdessen sagte der Konsul für Hajj und Umrah im indonesischen Generalkonsulat in Jeddah, Endang Jumali, auch, dass die Regierung Saudi-Arabiens bisher keine Quoten oder andere technische Betriebs Probleme für die Durchführung der Hajj-Pilgerreise 2021 angekündigt habe. Die rumänische Delegation unter der Leitung des Präsidenten des rumänischen Arbeiterbundes, Tanasa Dumitru, traf am Donnerstag, dem 3. Juni, in Palangkaraya mit dem Gouverneur von Zentral Kalimantan, Sugianto Sabran, zusammen. Während des Treffens diskutierten sie die Zusammenarbeit in Bezug auf Wetteränderungstechnologie, Abfallwirtschaft und Wasserwirtschaft. Die Wetteränderungstechnologie-Kooperation soll die Entwicklung von Nahrungsgütern und den Umgang mit Wald- und Landbränden unterstützen. Bei dieser Gelegenheit erörterte Gouverneur Sugianto Sabran auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit beim Export und Import von Agrarprodukten. Die Bezirksregierung Kapuas Hulu hat gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, einen Nachtrag zu einem Kooperationsvertrag für ein nachhaltiges Agrarversorgungsprogramm für den Weltmarkt unterzeichnet. Die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen Kapuas Hulu und der GIZ zielt darauf ab, eine nachhaltige landwirtschaftliche Lieferkette aufzubauen, die frei von Entwaldung ist und mit globalen Märkten verbunden ist. Dies sagte der Bezirksleiter von Kapuas Hulu, Francis Kustian, bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit der GIZ am Donnerstag, dem 3. Juni. Franziskus hofft, dass die Plantagenrohstoffe aus Kapuas Hulu, insbesondere Naturkautschuk und Palmöl sowie hochwertige Land- und forstwirtschaftliche Produkte wie Waldhonig, Fisch, Tengkawang, Naturtourismus, Weberei und Kunsthandwerk breiter an den Weltmarkt angeschlossen werden können. Unterdessen sagte der Berater der Deutschen Botschaft in Indonesien, David Tantau, dass die GIZ mit Mitteln des Deutschen Bundesministeriums zwei Projekte in enger fachlicher Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung von Kapuas Hulu durchgeführt habe. Eines der Projekte ist technische Hilfe für nachhaltige landwirtschaftliche Lieferketten in Indonesien mit einem Fördervolumen von 4,35 Millionen Euro oder rund 70 Milliarden Rupiah. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.334,83 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.820,18 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.309,90 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Erorben Sie AIDS im Jahr 2030, gelesen von Sri Unan. Als die Welt mit Covid-19 umgeht, berichtete die Nachrichtenagentur AFP, am Freitag den 4. Juni 2021, das mindestens 40 Länder einschließlich Länder in Ost- und Südafrika jetzt auf Weg sind, Todesfälle um 90% in Bezug auf AIDS im Jahr 2030 zu reduzieren. In einem Bericht sagte das gemeinsame Programm der Vereinten Nationen zu HIV und AIDS, dass im Jahr 2020 weltweit 37,6 Millionen Menschen mit HIV lebten. Davon wurden 27,4 Millionen Menschen oder mehr als dreimal im Vergleich zum Jahr 2010 behandelt. Das ist ein erfreulicher Zustand und bringt einen Optimismus, dass AIDS im Jahr 2030 erobert werden kann. Als epidemische Krankheit, die das Immunsystem zerstört, hofft man, dass die Ausbreitung von AIDS im Jahr 2030 kontrolliert werden kann. Zurzeit ist die Anzahl der Kranken und Todesopfer von AIDS gesunken. Laut BBC vom Donnerstag, dem 17. Juli 2014 sagte die AIDS-Agentur der Vereinten Nationen, dass weitere internationale Anstrengungen und Zusammenarbeit erforderlich sind, um die Ausbreitungsrate von AIDS zu verringern. Obwohl man vorsichtige Schritte unternommen hat, kann aber die Ausbreitung der Krankheit noch nicht beendet werden. Was man jetzt beachten muss, ist, wie der Geist zur Überwindung von AIDS vom derzeitigen Zustand der COVID-19-Pandemie nie behindert werden kann. Das von AIDS freie Ziel im Jahr 2030 muss im Pandemie-Zustand gesichert werden. Tatsächlich ist ein starkes Immunsystem während der Coronavirus-Pandemie wie jetzt sehr nötig. Das ist natürlich eine Herausforderung für AIDS-Kranke. Ob Menschen mit HIV und AIDS anfälliger für COVID-19 sind, wird tatsächlich noch untersucht. Wie vom amerikanischen Zentrum für Kontrolle und Prävention von Krankheiten zitiert wurde, ist das Risiko von COVID-19 für alle Menschen gleich, einschließlich für diejenigen, die HIV haben oder nicht. Die Menschen allen Alters mit schweren Erkrankungen können ein höheres Risiko haben, an schweren Erkrankungen zu leiden, dass sie ein schwaches Immunsystem haben. Das Risiko der Menschen mit HIV/AIDS, die vom Coronavirus infiziert sind, ist sehr groß. Es ist zu hoffen, dass das von AIDS freie Ziel im Jahr 2030 mit umfassenden Maßnahmen in dieser Pandemiezeit erreicht werden könnte. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia to the world. Einige historische Ereignisse passierten am 4. Juni in einigen Teilen der Welt. Wie folgt. Am 4. Juni 1917 wurde der erste Pulitzerpreis verliehen. Der Pulitzerpreis ist ein US-amerikanischer Medienpreis für herausragende journalistische, literarische und musikalische Beiträge. Seit seiner Stiftung 1917 durch Joseph Pulitzer gilt das Renommee des Preises ähnlich hoch wie etwa das des Oscars in der Filmindustrie. Mit seinen Auszeichnungen für Romane und Sachbücher ist er der wichtigste US-amerikanische Literaturpreis der Gegenwart. Es werden zudem Reportagen, Fotos, Karikaturen, Lyrik, Theaterstücke und Musikaufnahmen ausgezeichnet. Jährlich gibt die Pulitzer-Journalistenschule an der New Yorker Columbia Universität die Preisträger bekannt. Die von einer Jury aus US-amerikanischen Journalisten und Verlegern ausgewählt werden. Der Preis wurde von Joseph Pulitzer, einem ungarischen amerikanischen Journalisten und Zeitungsverleger im späten 19. Jahrhundert, ins Leben gerufen. Am 4. Juni wurden zum ersten Mal die Elitentruppen der Indonesian Army in West-Irian eingesetzt. Als West-Irian noch unter der Kontrolle der niederländisch-ostindischen Regierung stand, entsandte Indonesien eine Reihe von Truppen um West-Irian unter der Führung von Major L.B. Murdani zu erobern. Die Elitentruppen der Indonesian Army trafen am 4. Juni 1962 im Bezirk Tanah Miring ein, etwa 25 Kilometer von der Stadt Merauke entfernt. Zur Erinnerung an die Landung wurde das L.B. Murdani Denkmal von der Regionalregierung von Merauke gebaut. Am 4. Juni 1989 ereignete sich der Tiananmen-Massaker. Da beendete die chinesische Führung gewaltsam wochenlange Massendemonstrationen der Demokratiebewegung auf Pekings Platz am Tor des Himmlischen Friedens. Dabei wurden 1000 Demonstranten getötet, Sowjetunion sowie in Polen und in Ungarn inspiriert. Aufgrund der Besetzung des Platzes hatte die Regierung zuvor den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow nicht auf dem Platz empfangen können. Die Studenten sahen in Gorbatschow einen Hoffnungsträger. Die wegen des Staatsbesuchs Gorbatschow zahlreich anwesende internationale Presse machte die chinesische Demokratiebewegung und ihre Forderungen weltweit bekannt. Während in der Sowjetunion und in Osteuropa eine weitgehend friedliche Reform gelang, scheiterte dieser Versuch in China. Das Tiananmen-Massaker war ein Wendepunkt in der Geschichte der Volksrepublik China. Nach dem Massaker wurde das Programm Reformen und Öffnung eingestellt und die politischen Reformen seit 1986 die von Deng Xiaoping eingeleitet wurden aufgegeben. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
B- betapa ku ingin bersamamu. Ku melihat dalam cangkir kopi pekat, bayangmu mengoyak, menatap, memburu ku kemana ku bergerak. Kenangan dirimu yang pernah terlupakan kini gentayangan, yo, di dalam ruang pikiran dan hati, dari sini sampai parkiran, dari ujung malam sampai siang gedombrang, membawaku ke dalam keinginan untuk mengatakan yang tak sempat terucapkan.
Aku di sini terus menanti rasa yang mengucapkan kata antara kita, bukan cerita biasa.
Kita tahu entah mengapa terlalu lama terbungkam. Bagaimana kita bisa saling terdiam, walau tanpa kata, walau tanpa suara. Namun kita bagai punya lagu yang sama, kita pernah menyanyikan kidung kehidupan. Kita juga pernah tertawakan kebodohan. Selalu terasa indah bila kita bersama, selalu terasa nyaman bila kita berdua. Ku ingin melihat kau datang mendekat. Hidup ini sebuah pilihan, ku memilih cinta ini takkan padam. Walau harus berulang kali, ku rasakan sejuta rasa tak terucapkan.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Indonesien und Korea unterzeichnen Abkommen zum Schutz von Besatzungen auf Fischereischiffen. Die Regierungen Indonesien und Südkoreas haben vereinbart, den südindonesischen Fischereifahrzeugbesatzungen, die auf südkoreanischen Fischereischiffen arbeiten, zu verstärken. Die Vereinbarung zur Verstärkung des Schutzes is in einem Memorandum of Understanding enthalten, das praktisch am Montag den 31. Mai von der Arbeitsministerin Ida Fauzia unterzeichnet. Sie sagte bei dieser Gelegenheit, dass die Unterzeichnung dieses Memorandum of Understanding ein wichtiger Moment für beide Länder sei. Dies markiert den Beginn der Umsetzung der bilateralen Zusammenarbeit in Bezug auf Beschäftigung und Arbeitsbeziehungen für indonesische Fischereibesatzungen, die auf koreanischen Küstenfischereischiffen über 20 Tonnen arbeiten. Laut Ida Fauzia ist dieses Memorandum of Understanding für die indonesische Regierung sehr wichtig, da der Süd der indonesischen Besatzungen von Fischereischiffen, die auf Schiffen arbeiten, anfällig ist. Der Zustand der COVID-19-Pandemie hat die Komplexität der Probleme für Wanderarbeiter, insbesondere für diejenigen, die als Besatzungsmitglieder arbeiten, erhöht. Sie ist der Ansicht, dass die Einrichtung einer bilateralen Zusammenarbeit erforderlich sei, um den Vermittlungsmechanismus zu regulieren und den Schutz der Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu verbessern. Laut Ida Fauzia ist Südkorea eines der Vermittlungsländer, das für indonesische Wanderarbeiter sehr attraktiv ist. Basierend auf den südkoreanischen Einwanderungsdaten vom 30. April 2020 arbeiteten 5.343 indonesische Fischereischiffbesatzungen auf Fischereischiffen über 20 Tonnen. Diese Zahl zeigt auch, dass der Bedarf an indonesischen Fischereischiffbesatzungen in Südkorea recht hoch ist. Die Arbeitsministerin Ida Fauzia fügte hinzu, dass man durch die Unterzeichnung dieses Memorandum of Understanding hofft, dass die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Südkorea weiter gestärkt wird. Darüber hinaus können die Rekrutierungs- und Vermittlungsprozesse besser auflaufen und der Süd der indonesischen Fischermannschaft und der Arbeitgeber in Korea wird weiter verbessert. Das war unser Indonesien.
Aku menyesal diriku ini bukan milikmu lagi, tetapi akan tetapi jiwaku ini bukan milikku lagi. Ada yang lain di hatiku, apakah ini memang cinta yang sejati? Tuhan beri aku waktu, Tuhan beri kesempatan. Aku ingin merubah semua ini. Takkan pernah ada cerita yang ingin ku sesali.
Aku menyesal, aku bersalah.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Serup heutigen Programm Wunderbares Indonesien lade izi dazu ein nach Palembang zu reisen, um den sogenannten Küchenlumpang auszuprobieren. Liebe Zuhörer, es gibt eine Vielzahl traditioneller indonesischer Küchen. Di Fasten Monat Ramadan ima asmal cait zum Fasten brechen angeboten werden. Eine davon ist der Küchenlumpang. Der Lumpangküchen ist ein typischer Palembang Snack aus Reismehl. Er wird Mürser Küchen genannt, weil er wie ein Mürser oder Behälter zum Stampfen von Reis, Kaffee oder Samen aussieht. Der Mürser Küchen ist sehr einfach zuzubereiten. Man kann die Zutaten des Küchens wie Reismehl, Tapioca-Mehl, Kokosmilch, Pandanblätter, Sujiblätter, Salz und Zucker gleich finden. Liebe Zuhörer, der Lumpangküchen wird durch Dämpfen gekocht. Er ist einzigartig, denn wenn er gedämpft wird, bildet der Mürserküchenteig automatisch ein Loch in der Mitte, sodass er beim Kochen genau wie ein Mürser aussieht. Bei dem Kochen wird der Mürserküchen mit pikanten Kokosraspen serviert. Beim Verzehr ist die Textur sehr zäh mit einem süßen Geschmack. Das Aroma von Pandanusblättern ist sehr ausgeprägt. Zurzeit gibt es verschiedene Kreationen von Lumpangküchen. Es gibt gelben Kürbis-Lumpangküchen, Telangblumen-Lumpangküchen, Lila-Ubi-Lumpangküchen, Roten-Zucker-Lumpangküchen, Bisroten-Samt-Lumpangküchen. Dieser traditionelle Palembangküchen ist nicht nur als Ramadan-Mahlzeit erhältlich, sondern auch bei traditionellen Veranstaltungen oder Hochzeit feiern. Es ist nicht schwer, diese kulinarische Delikatesse im Monat Ramadan zu finden. Viele Händler, die Kuchen zum Fastenbrechen verkaufen, verlangen einen Preis von 20.000 bis 40.000 Rupiah pro Packung für ihren Lumpang. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien zum Thema Lumpangküchen. Auf Wiederhören!
Cerita segala asa hilang, rasa sendiri saat denganmu. Tak pedulikan waktu, kamu jadi kaca mataku yang lihat aku yang tak sempurna.
Of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, das Erfinderteam des Genose C19 hat eine Aktualisierung der verwendeten Technologie im Covid-Auslösetest Genose C19 angekündigt. Dr. Dian Kesuma Pramudian Nurputra erklärte, es gebe mehrere Änderungen in Bezug auf den Entwicklungs- und Forschungsprozess. Seit dieses Gerät die Vertriebsgenehmigung im letzten Dezember 2020 bekam. Infolge sei in dieser Aktualisierung die Aufforderungen an Ärzte, medizinischen Kräften und Benutzer enthalten, zu reagieren und es seien die Kurvenformen des Ergebnisses vom Lesegerät Genose C19 zu erlernen. Mit diesen Kurven könne man verfolgen, ob bei Patienten ein positives oder negatives Ergebnis einer Infektion mit SARS-CoV-2 vorliege. Digitalisierung wird durch künstliche Intelligenz durchgeführt. Damit sei die Genauigkeit des Geräts gesteigert, sodass mit Genose C19 diejenigen, die den COVID-19 Auslesetest machen, besser gedient ist. Die vorherige Version von Genose C19 war 1.3.2 Build 5 und hat sich jetzt zur Version 1.3.2 Build 6 weiterentwickelt. Die Oberfläche ist nun aktualisiert, benutzerfreundlicher, mit größerer Datengrundlage und mit einer manuellen Kurvenablesungsfunktion ausgestattet. Die Aktualisierung von Genose C19 kann man verwenden, um neue Varianten von SARS-CoV-2-Viren zu antizipieren. Laut Dian sei die Variante D64G schon in eine Datenbank eingetragen. Deshalb werde dieses Gerät regelmäßig aktualisiert. Die Daten über die neuesten Mutanten werden über einen Zugang zu einem Krankenhaus erhalten, in dem Patienten mit neuer COVID-19-Variante behandelt werden. Forscher sind damit in der Lage, Atemproben zu bekommen, um die künstliche Intelligenz Genose C19 zu aktualisieren. Als medizinisches Gerät ist Genose C19 auch in der Phase des Post-Marketing-Diagnosetestes, eine externe Validitätsprüfung, die von drei Hochschulen abgehalten wird, die Universität Andalas, Universität Indonesia, und Universität Airlangga. Das war dies und das von Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Auf Wiederhören!
Teringat perjalanan.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, diesmal werde ich ein Lied aus Südsulawesi mit dem Titel Lembata Tanah Luwu präsentieren. Es wird von Imaginar and Electronic mit Imha Muntaha gesungen und neu arrangiert. Dieses Lied erzählt von der Schönheit von Tanah Luwu und der Sehnsucht eines Wanderers, in seine Heimat zurückzukehren. Tanah Luwu ist eines der Gebiete in Südsulawesi. Tanah Luwu ist fruchtbarer Boden, der Kakao, Kaffee, Nelken, Garnelen, Algen und Nickel produziert. Liebe Horrorfreunde, this is their song Lembata Tanah Luwu aus Südsulawesi von Imaginar and Electronic mit Imha Muntaha. Viel Spaß beim Zuhören.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.